Bald geht sie los, die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Auch das deutsche Team hat seine letzten Tests. Einer davon, der ist jetzt absolviert. In Mainz gewann man gegen Finnland mit 4:0. Wir nehmen unmittelbar mit brandheißen Informationen nach diesem Kracherspiel auf. Und das tun wir natürlich mit unserer WM-Formation, die ehrlich gesagt schon die ganze Zeit gefunden war, extrem selten rotiert wurde und alle wussten auch über ihre Rollen Bescheid. Und das schon über Jahre hinweg. So kann man es wohl auch machen, Julian Nagelsmann. Also ich freue mich gleich mit Caroline Kipper und Martin Raffel zu sprechen, jetzt hier im Rasenfunk.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Das Traurigste ist, dass solchen Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Dir gefällt euch die Aussage, gell? Wenn man die Augen alle groß, Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich wollen wir Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ihr hört den Rasenfunk und ihr hört auch Caroline Kipper, die mal wieder hier mit dabei ist. Hallo Caro.
Hallo Max, hallo Martin.
Genau, denn Martin Raffel ist der Dritte im Bunde von der Spielverlagerung Academy. Servus Martin.
Ah, mein Popschutz fällt runter. Ich finde es so unfassbar lustig, die Idee, dass die Vorstellung, dass die Spitze gegen Nagelsmann gerade von dir so hundertprozentig ernst gemeint war.
Ja, ich erwarte auch eine Replik von ihm. Also ich denke eigentlich, dass es dann morgen dann in den Zeitungen steht, dann wird er darauf angesprochen, haben sie ja wahrscheinlich auch schon gehört, was der Ost gesagt hat im Rasenfunk.
Und dann wirst du als neuer Nationaltrainer gehandelt.
Na, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber...
Also deutscher Experte für US-Fußball ist Max ja schon. Also das ist der logische nächste Schritt.
Ja, ich muss es kurz aufklären. Es gibt gerade eine Doku bei der ZDF über die Geschichte der MLS und tatsächlich bin ich da als deutscher Experte geladen. So ganz genau weiß ich auch nicht warum, beziehungsweise es hat wahrscheinlich mit dem Tribünengespräch zu tun, was wir dazu gemacht haben. Es ist aber ein bisschen skurril, ehrlich gesagt, da der einzige, also einer von zwei Journalisten zu sein und der einzige, der quasi auch befähigt ist, was Kritisches zu sagen, weil er nämlich in Deutschland sitzt und nicht in den USA. Also der Kollege aus den USA, der hat die Ankunft von Messi als biblisch beschrieben. Damit spricht er natürlich jemanden wie Felix Metscher Fair. An, aber ansonsten ist es ganz leicht drüber vielleicht. Gut, aber lass
der
uns...
Der mag genauso Wortspiele wie du halt, bloß halt auf eine andere Art und Weise.
Das ist
ich fand dich super als Experte. Also es gibt so viele Trottel in Dokus, die als Experten auftreten. Da finde ich das schon eine sehr logische Entscheidung.
Also vielen Dank, logisch wäre aber Jürgen Kalver eigentlich gewesen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Lasst uns über dieses wirklich aufsehenerregende Spiel gegen Finnland sprechen. Dennis Undaf in der 34. Minute, Florian Wirtz in der 48. Minute, nochmal Dennis Undaf in der 57. Minute und dann Jamal Musiala in der 63. Minute. Sie alle haben, so wie Martin gerade, ihre Muskeln gezeigt und damit Martin eben Finnland mit 4:0 besiegt. Wie groß auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Maximum, würdest du die Aussagekraft dieses Sieges einschätzen?
Das war nur Undaf hat seine Muskeln, das ist ja der Undaf-Jubel jetzt gewesen, muss ich korrekterweise sagen.
Undaf oder Schlotterbeck, man weiß es nicht mehr, wenn es nach mir geht.
Ja,
alle
Schlotterbeck macht glaube ich einseitig.
Er macht nur einseitig, ja, der pumpt nur
und
einseitig,
Ärmel
das ist wie ein Speerwerfer, wie der Speerwerfer bei Asterix und Obelix.
oder Homer Simpson in einer Folge.
Ja, stimmt, ja.
Von 1 bis 10, also 1 ist das Niedrigste.
Ja, genau.
Es gibt keine 0. Ich will nur nachfragen. Naja, es ist insofern aussagekräftig, als dass es natürlich eine relativ klare Aussagekraft hat in Bezug dessen, was taktisch angedacht ist und vielleicht ein bisschen Aussagekraft hat darüber, welche Spieler irgendwie welche Rollen da noch bekommen sollen. Ich habe Rolle gesagt.
Verdammt. Ja, genau.
So wird halbe Zuhörerschaft getriggert. Jetzt leistungsmäßig ist es ja sowieso schon bei dem Gegner nicht aussagekräftig und dann war es aber auch einfach eins der testspieligsten Testspiele, die ich je gesehen habe. Also wir haben Minute 20 eingepennt, irgendwie zwischendurch mal zum Tor wieder aufgewacht und Ja, ich habe vielleicht einen kleinen Schlenker, der vielleicht ein interessanter Gedanke ist, weil mir so in diesem Spiel das erste Mal so in der ganzen Ausprägung klar geworden ist, was das Problem mit solchen bedeutungslosen Spielen ist, nämlich, dass du, also du hast ja so grundsätzlich immer dieses Gefühl, es wird nicht hundertprozentig ernst genommen. Und was passiert ist, dass du einfach viel krassere Leerphasen zwischen Aktionen hast. Also das hat man, glaube ich, in dem Spiel so ultra klar gefühlt. Wenn irgendjemand den Ball hatte, extrem wenig Aktivität in Freilaufbewegungen, aber auch extrem wenig Reaktion von der Defensive. Normalerweise, wenn man das jetzt, ne, Champions League Finale war jetzt auch nicht so spannend, aber du hattest halt trotzdem die ganze Zeit eine Aktivität. So Arsenal musste die ganze Zeit bisschen einen Schritt nach vorne, einen Schritt nach hinten, einen Schritt nach links, einen Schritt nach rechts und so. In jedem Zweikampf hast du auch so, in jedem Zweikampf passiert dreimal pro Sekunde eine kleine Anpassung so. Während in diesem Spiel war einfach so, es wird kaum der Gegner zum irgendwie reagieren gezwungen. Wenn, dann reagiert auch nicht. Und auch die Aktion mit Ball, die sind so wahnsinnig einfach nur, okay, ich habe jetzt eine Idee, was ich machen kann, dann mache ich diese Idee und dann passiert das Nächste. Es passiert kaum so viel defensive Aktivität, dass man nochmal umdenken muss, dass man nochmal auf den Ball tritt und sich nochmal umdreht, dass man dann doch einen anderen Pass spielt. Das ist irgendwie, also es ist überhaupt keine Aktivität und Spannung in den ganzen Aktionen, sondern es ist so, es wird so runtergespielt einfach. Und das hat wirklich einfach mit dem, wie dann ein WM-Spiel sein wird, sehr wenig zu tun.
Ich meine, es gab schon eine Phase der Aktivität, das war so ab der 15. oder 20. Minute, die Phase, in der nämlich gar nichts mehr ging, da hast du mal abgebrochene Aktionen gesehen. Also da hatte dann Lennart Kahl auf dem rechten Flügel den Ball und ist aber nicht in den Strafraum reingedribbelt, sondern hat abgebrochen, hat wieder zurück zu Kimmich gespielt. Da gab es auch so ein paar Verzweiflungshalbfeldflanken von eben jenem Kimmich, aber das war, finde ich, eine kurze Phase. Ja, Caro, wie ging es dir denn mit den Pausen zwischen der Aktivität und mit dem, was du dann gesehen hast?
Puh, also ich grundsätzlich eine Sache, die schon anders war als bei den Spielen gegen Ghana und die Schweiz, war, dass man nicht mehr unendlich viel wechseln konnte. Dadurch fand ich es schon interessant, auch weil du wirklich eine klare erste oder einen Ansatz von der ersten Elf hattest und woran man sich orientieren kann, was viel Aussage darüber gibt, wie die Marschrichtung sein soll für die WM. Also wenn wir uns die Aufstellung angucken, dann ist, finde ich, der klasse Indikator dafür, dass die Marschrichtung Prunkstück Offensive ist, dass Brown und Metscher gespielt haben. Also wenn wir Brown vergleichen mit David Raum, der ist einfach, der hat mehr Tempo, der hat mehr Energie nach vorne, hat ein bisschen diese Unbekümmertheit und er hat auch ein schönes Spiel gemacht. Also ich erinnere mich an viele, viele Szenen von Brown, die gezeigt haben, was ihn ausmacht. Und genauso Metscher, der ja jetzt im Vergleich zu Stiller Stiller, der sehr gut im Positionsspiel ist, viel Ruhe am Ball hat, ist Metscher jetzt kein Sechser, sondern hat man auch gesehen, wo er steht, klassischer Achter, und ja, viel am Strafraum auch zu finden. Und das fand ich schon sehr, sehr aussagekräftig und hat mir jetzt auch eher Spaß gemacht beim zugucken, weil natürlich ist es ein Testspiel, aber du kannst auch in einem Testspiel Energie und Tempo haben. Und das ist, glaube ich, eine Aufstellung gewesen, die den Stärken sehr entgegenkommt. Du hast gerade schon angesprochen, diese Szene, wo Lennart Kahl auf der rechten Seite den Ball verliert. Da war mein erster Gedanke auch so, wie wird das bei der WM aussehen, wenn da eben, keine Ahnung, Rafinha, Leao, Mbappé, Nico Williams, keine Ahnung, wer da alles links außen stürmen wird, und Kimmich gerade so ein bisschen nach innen gezogen ist und Lennart Kahl dann den Ball verliert, habe ich schon vor meinen Augen gesehen, aber ja, also gerade was die Aufstellung angeht und was so ein bisschen die Marschroute auszeichnet, daran kann man sich schon gut orientieren, finde ich.
Aber ich hätte eine Frage dann eben anschließend an die These von Martin. Also wenn Martin eben sagt, also das, was ein Testspiel wie dieses hier kennzeichnet, ist eben, dass es Phasen der Inaktivität gibt, jetzt überspitzt formuliert, dass alles so ein bisschen länger dauert, salopp formuliert. Müsste man dann nicht eigentlich davon ausgehen, dass ein Team wie Deutschland dann das für sich nutzt und eben da so richtig drüber rollt über den Gegner? Und natürlich hatte Deutschland Chancen und hätte auch höher gewinnen können, aber ich finde es schon erstaunlich, wie viele Fehler von Finnland es eigentlich gebraucht hat, dass aus den Chancen auch Tore wurden. Also das 0:1, die Ecke von Undav, das war einfach fürchterlich schlecht verteidigt. Das 0:2 war ein krasser Abspielfehler, den dann Undav rübergrätscht zu Wirtz. Und das dritte Tor ist dann das erste, wo man sagen kann, okay, das war richtig schön herausgespielt, war ein Tempoangriff und dann ein perfekt getimter Pass von Karl hinter die Kette. Das hat gepasst, aber müsste man nicht, Caro, nee, eigentlich
das
erwarten?
3-0, das 3-0 war auch ein übelster Ballverlust.
Und war vorher aber auch ein krasser Ballverlust. Aber ja, sie standen halt dann offen, genau. Aber was ich eben damit sagen will, Caro, ist, bei Finnland, da bin ich nicht so tief drin und weiß nicht, warum die jetzt so gespielt haben, wie sie gespielt haben. Wahrscheinlich wirst du in einem Testspiel vor der WM jetzt bei einem Gegner, der dorthin fährt, da willst du auch niemanden verletzen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch noch da mit dabei war. Aber bei Deutschland hat es mich ehrlich gesagt schon gewundert, dass die eben manchmal so mitgemacht haben bei diesem langsamen Tempo und dass es eben eher so einzelne Spieler kombinieren miteinander, aber so im Großen und Ganzen sieht man da eigentlich selten. Also es gab ein paar Muster, die man gesehen hat, die waren auch nicht komplett neu, aber das wirkte jetzt ja nicht so, als ob Deutschland gerade so eine gut geölte Maschine wäre, die guten Offensivfußball spielen könnte gegen so einen Gegner.
Nee, auf keinen Fall. Das wäre auch so oder so überraschend gewesen, auch, selbst wenn das kein Testspiel gewesen wäre, sondern ein ernstes Spiel, weil das ist einfach keine eingespielte Mannschaft. Aber wie du angesprochen hast, viele Tore sind, oder die ersten drei Tore sind nach Fehlern von Finnland entstanden. Und ja, also die Hälfte der Mannschaft hat jetzt auch gerade mal vor einer Woche ein Pokalfinale gespielt. Vielleicht spielt das da auch mit rein. Ich weiß es nicht. Du hast es auch angesprochen. Es ist erstmal vielleicht, dass Finnland niemanden verletzen wollte. Das war jetzt wieder ein Testspiel in Mainz. Da hat sich 2014 Marco Reus ein paar Tage vor Abflug nach Brasilien verletzt. Ich weiß nicht, ob das ein
hat
Grund
die Finnen
war,
jetzt wahrscheinlich nicht im Hinterkopf,
Finnland,
würde mich wundern, aber.
Nö, ja. Aber nee, so war das auch nicht gemeint, aber das wollte ich dazu ergänzen. Und ja, natürlich war also Finnland wahrscheinlich der schwächste Gegner, den wir in den letzten 2-3 Jahren gesehen haben. Mhm. Und das kann ich jetzt auch nicht sagen. Also natürlich, ja, woran das jetzt genau gelegen hat bei Finnland.
Nee, mir geht es auch gar nicht so sehr um Finnland, sondern ich stelle mir dann eben die Frage, was kann man fairerweise erwarten vom deutschen Team? Weil es ist ja richtig, was du sagst, einige Spieler kommen noch aus einer Spielbelastung und es ist auch richtig, dass sie nicht so eingespielt sind. Das kann man auch als Kritik anführen, aber wir können es jetzt quasi, wenn man jetzt dieses eine Spiel beurteilt, können wir es ja nicht wegzaubern, dass es eben einfach so ist, dass sie in dieser Kombination selten mal zusammengespielt haben, beziehungsweise in dieser exakten Kombination noch nie, weil Lennart Karl war Startelf-Debütant. Und wir haben ja auch manche Dinge gesehen, also da war jetzt auch nichts Neues dabei, also 3-1er-Aufbau, interessant, unterschiedliche Rollenverteilung, Nene Braun eher eingerückt und Florian Wirtz breit, auf der anderen Seite hat Lennart Karl die Breite gehalten und Metscher ist dazwischen gegangen, aber jeweils haben die auch so ein bisschen miteinander rotiert, aber links eher als rechts. Aber darüber hinaus, so die eine oder andere Spielverlagerung hat man gesehen. Beim Pressing aber zum Beispiel schon, fand ich, wurde es extrem unsauber. Also da gab es ganz am Anfang des Spiels, weiß ich nicht, ob Lennart Karl nicht wusste, ob er da rausrücken soll auf seinen Gegenspieler, auf Mahuta, wenn er den Ball bekommen hat. Er hat es auf jeden Fall nicht gemacht und alle anderen sind angelaufen. Das war dann ein bisschen so seltsam. Aber es war halt ehrlicherweise egal, weil Finnland hat aus diesen Szenen rein gar nichts gemacht. Martin, wie siehst du denn das? Du bist dann noch viel besser da drin, Muster zu erkennen und zu bewerten. Hätte man da mehr Kombinationsspiel erwarten können? Vielleicht auch, dass es dann im Laufe des Spiels bei 2-0, 3-0 Führung dann ein bisschen besser wird. Ich meine, es gab ja Chancen. Ich will jetzt nicht so tun, als ob es quasi keine Chancen gegeben hätte. Aber ich fand es alles sehr auf individuellen Ideen beruhend.
Ja, ich glaube, wenn man wenn man jetzt aus irgendeinem Grund die Motivation gehabt hätte, so viele Tore wie möglich zu schießen in dem Spiel, dann hätte man das schon hinbekommen. Mhm. Und diese mangelnde Aktivität, die ich beschrieben habe, die zeigte sich halt auch in der Offensive. Und du brauchst ja, wenn Gegner erstmal, also der Gegner steht ja erstmal zwischen dir und Tor und du brauchst ja eine gewisse Aktivität, um hinter denen zu kommen. So, also du musst ja jeder erfolgreiche Angriff besteht ja irgendwie aus Versuchen mit einem Dribbling, mit einem Pass und zu dem Pass gehört dann noch ein Lauf, hinter einen Verteidiger zu kommen. Und diese Versuche, hinter den Verteidiger zu kommen, die waren einfach so selten, weil die Grundaktivität nicht da war. So, deswegen hat man dann so von Position zu Position gespielt, aber dann spielst du ja ohne Bewegung in die Tiefe, spielst du dann, also schiebst du halt nur den Ball rum im Endeffekt. Also selbst wenn du dann mal zwischen die Linien kommst, da war dann auch wenig Explosivität da, sondern war relativ stark so, ja, okay, irgendwie Ball möglichst schnell verarbeiten und mal gucken und so. Und nicht so, ja, wie gesagt, keine Explosivität der Mitspieler, wenig Explosivität des Spielers auch am Ball. Deswegen, ja, aber das ist halt, das war halt alles ganz, ganz krasser Testspielmodus. Deswegen ist das, wenn wir jetzt irgendeine Motivation, also wenn es jetzt darum gegangen wäre, 8-0 zu gewinnen, dann könnten wir die Mannschaft dafür jetzt total auseinandernehmen. Aber da das halt ein Testspiel war und zu 4-0 gewonnen haben, ist es irgendwie, glaube ich, nicht so ein relevantes Thema. Ich möchte aber nochmal, weil ich glaube, das ist das für mich war das relevanteste Thema in diesem Spiel, der 3-1-Aufbau, weil der sich ja dahingehend geändert hat, das haben wir im letzten Podcast, glaube ich, besprochen, mit dieser Goretzka-Rolle, dass Goretzka ja seltsamerweise immer ein Zehner spielt. Und ich habe gesagt, wenn du das gegen das Bayern-System legst, müsste er eigentlich nicht einen Zehner spielen, sondern so einen seitlichen, also quasi die Leimer-Rolle, ja, also so eingerückter Spieler, der manchmal ein bisschen tiefer im Aufbau, manchmal ein bisschen breiter und dann aber nach vorne in Richtung Strafraum irgendwie reingeht. Und das haben wir jetzt bei den Matcher gesehen. Also das hat Nagelsmann angepasst, dass er nicht mehr den Sechser so vertikal nach vorne schiebt und dann den Zehner im Halbraum agieren lässt, sondern Musiala spielt wie auch bei den Bayern im Doppelpack mit dem Stürmer zentral und fällt aus der zentralen Rolle dorthin zurück, wo er will. Und dafür haben wir aber diese Rolle, die wir vorher schon hatten, auf der linken Seite. Raum hat das ja auch zuletzt so diagonal gespielt, wie das Brown jetzt auch gemacht hat. Diese Rolle haben wir jetzt auf der rechten Seite sehr, sehr ähnlich über den Sechser, der jetzt ein Matcher war. Und ich finde das eine sehr gute Entscheidung und ich glaube, ein Schritt nach vorne, weil das erstens den Spielern besser entgegenkommt, weil du aus einer bisschen besseren Stabilität heraus spielst und weil du dynamischer vorne reinkommst und nicht so früh schon so viele Spieler vorne drin hast, was in der Vergangenheit gerade auch in wichtigen Spielen immer wieder ein Problem war, dass man so früh die Position besetzt hatte, dass es dann sehr statisch wurde. Das war auch bei der M manchmal ein bisschen so ein Problem. Und ich glaube, dadurch, dass ein Matcher oder der zweite Sechser dann halt ein bisschen tiefer startet und dann später erst da vorne reingeht, wird das, glaube ich, ein bisschen besser. Haben wir jetzt auch schon Ansätze gesehen, wo dadurch eine schöne Dynamik entstanden ist. Und dazu kommt auch noch, dass, ich weiß nicht, wie ihr es fandet, aber ich bin ja wirklich kein Matcher-Fan. Und für mich hat er in den ersten 30 Minuten dieses Spiels eine absolute Redemption-Arc, weil ich fand den in der Rolle so viel besser als in der zentralen Sechserrolle, wo so relativ klar ist, was sein Bewegungsmuster ist, so, und der relativ auch klare Orientierungspunkte um sich herum hat und auch nicht so lange die Position halten muss, sondern einfach sich auch mehr bewegen kann und muss, so, und auch mehr in Kombinations- und Dribblingsmomente reinkommt und so. Und mir hat der sehr, sehr, sehr gut gefallen und sehr viel besser gefallen, als ich ihn in der Sechserrolle sehe, wo ich mit ihm immer so ein bisschen das Problem habe. Entscheidungsfindung, Positionierung, Entscheidungen ohne Ball auch. Hatte zwar hier auch nochmal so eins, zwei, also zum Beispiel zweimal einfach so ganz clever den Ball durchgelassen und einfach komplett im Gegner reinrollen lassen damit. Einmal auch dann hinten raus nochmal im Spielaufbau, wo einfach Riesenkonter für Finnland einfach verschenkt wurde da von ihm. Aber insgesamt sehr interessant, ihn in dieser Rolle zu sehen und auch überhaupt diese Rolle zu sehen im Kader, wo ich mal gespannt bin, wer dann da die Nummer 1 sein wird für diese Rolle.
die Szene, bevor das 1-0 fällt, nach der Ecke, das war ja auch so eine Kombination zwischen Matcher und Wirtz. Da habe ich auch zweimal geblinzelt und mich auf die Zeitlupe gefreut. Es war herrlich durchs Zentrum. Und ich glaube, dass Matcher sehr gut passt zu diesem Idealbild der Unberechenbarkeit. Also das von überall aus der Offensive was Gefährliches passieren kann. Und deswegen glaube ich, sah der so auch so gut aus in dem Spiel, weil das zu seinem Profil passt. Ja, Max, sag du gerne noch was dazu.
Ja, also es tut mir leid, das werde ich wahrscheinlich heute öfter sagen, aber Finnland war aber halt auch super schlecht auf seiner Seite. Also ja, ich finde auch, ja, dass Matcher da gute dynamische Momente hatte, aber Suhonen und Mahuta, die haben ja auch gar nicht das irgendwie geschlossen. Und also es gab wirklich gute Szenen, auch in der 8. Minute, da haben sie ja die erste Chance, wo Radetzky noch mit der Schulter pariert. Und das hätte quasi ein Bilderbuch-Tor werden können, weil sie werden hochgepresst, Kimmich passt auf Pavlovic passt mit einem Kontakt auf Matcher, der steht eben schon in dieser rechten Halbspur und geht dann mit einem Kontakt, glaube ich, schon an seinem Gegenspieler vorbei und dann hat er halt einen riesigen Raum vor sich und in den dribbelt er rein, passt dann auf Wirtz, der steckt auf Undav, ich muss gerade gucken, wie es war, Wirtz liegt auf Brown, der passt auf Undav und dessen Schuss pariert dann Radetzky und das war halt quasi Auslösung über Pavlovic und dann der erste Kontakt vom Matcher und dann Dribbling, das hat er richtig, richtig gut gemacht, aber ich glaube halt ehrlich gesagt, dass dieser Raum halt gegen einen Gegner, der das besser verteidigt und der dann auch weiß, was auf ihn zukommt, nicht ganz so offen sein wird und da finde ich, ist Matcher, da beziehe ich mich jetzt aber halt dann auf Erkenntnisse vom BVB, das hast du jetzt in dem Spiel nicht gesehen. Ich finde, dass er da halt dann manchmal ein bisschen zu berechenbar ist in seinen Dribblings und dann da auch schnell mal Bälle verliert. Deswegen, ich fand ihn auch gut, aber ich würde warnen davor, das jetzt überzubewerten.
Ja, also das ist, glaube ich, unfragwürdig, gerade für so einen Spieler wie ihm, der halt auch über athletische Überlegenheit funktioniert, der ist natürlich gegen so einen unterklassigen Gegner hat es deutlich einfacher, als wenn er dann gegen irgendwie England oder Spanien spielen muss. Ich hätte ihn trotzdem auf der 6 nicht gut gefunden in dem Spiel, weil der Unterschied für mich war jetzt nicht so sehr dass er ein bisschen durchschlagskräftiger ist in seinen Dribblings, auch wenn das sah natürlich gut aus, aber mein Hauptding ist, dass er im Zentrum, finde ich, dass er so wenn er nicht gerade einen guten Moment mit dem Ball hat, hat er sehr, sehr häufig so ein bisschen eine negative Auswirkung auf die Mannschaft dadurch, wie er sehr, sehr häufig macht er nichts. Er ist sehr inaktiv in dieser zentralen Position. Und vor allem hat er aber nicht diesen siebten Sinn dafür, den so gute Sechser haben, so, wie hoch muss ich stehen, wann muss ich zum Ball kommen, wann muss ich wegbleiben, welchen Gegenspieler muss ich binden, so dieses über die Positionierung, die Dynamik der Angriffe so zu bestimmen, was Pavlovic zum Beispiel auch sehr, sehr gut macht, das finde ich bei ihm ziemlich schlecht und deswegen, das ist so das, woran ich mich bei ihm immer störe und ich finde, dass in dieser Shuttle-Rolle, es ist so, diese Schwäche ist komplett weg eigentlich. Und dafür hat er aber eine Stärke, dass er häufiger in diese Ballaktion reinkommt, dass seine Bewegungen eigentlich, egal wie er sich bewegt, die sind immer effektiv, weil wenn du in dieser Halbspur dich nach vorne, nach oben und unten bewegst, entweder du überlädst oder du bindest sehr gut Gegner, so, das ist viel einfacher als in der zentralen Rolle. Und dadurch hat er permanent eigentlich eine positive Auswirkung aufs Spiel und nicht nur, wenn er mal den Ball bekommt und an dem Gegenspieler vorbeigeht, sondern durchgängig, so. Und das hat er im Zentrum nicht. Und deswegen gefällt er mir da, glaube ich, deutlich besser. Das muss nicht heißen, dass er da die erste Wahl sein muss.
Ja, das wäre jetzt die Frage, ob Pavlovic Matcher schon die 6 ist dann.
Und daher hast du ja einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, und zwar Spielaufbau. Wenn man in die Qualifikation guckt und die Testspiele, war das dahinter immer ein Fragezeichen. Und wie Martin jetzt gesagt hat, das ist eine Rolle, die eher Pavlovic übernimmt und natürlich auch ganz klar Kimmich. Und wir können über das Testspiel und Testspiele allgemein sagen, was wir wollen, aber man kann sehr genau erkennen, was der Plan ist. Und der Plan ist, aus meiner Sicht Spielaufbau geht klar an Pavlovic und an Kimmich. Die beiden sind da die Strippenzieher.
Bist du damit zufrieden? Ist die Frage, also würdest du auch sagen, Pavlovic, Metscher ist dann deine favorisierte Doppelsechs, Caro? Wir zwei haben eine andere Doppelsechs favorisiert, als wir vor der EM24 gesprochen haben. Stiller Pavlovic hätten wir gerne gehabt. Kannst du dich runterhandeln lassen auf Metscher Pavlovic?
Der EM wolltet ihr schon Pavlovic Stiller?
Ja.
Ich glaube, da haben wir doch darüber geredet.
Da haben wir darüber geredet.
Wir haben gesagt, nach der EM, weil quasi zur EM war ja klar mit Toni Kroos und so weiter. Ja. Und dann haben wir darüber geredet, danach, was kommt dann, denn danach für Pascal Groß und Toni Kroos und so
weiter. Ich dachte jetzt zur EM.
Nein. Nee, da waren wir klar pro Team Andrich, wenn ich mich gerade richtig erinnere. War Ironie, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber hört es nochmal selber nach. Ja,
ich finde halt Stiller, seine Vorteile oder sind ganz klar, er hat ein bestechendes Positionsspiel und er hat auch deutlich mehr Ruhe am Ball als jetzt ein Matcher. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da unterschiedliche Startelfs geben wird, was die Position angeht. Ich weiß nicht, ich habe Goretzka da jetzt eher ausgeklammert. Julian Nagelsmann würde das, glaube ich, niemals tun bei Leon Goretzka. Aber
wir wissen ja doch eigentlich inzwischen, Caro, also Pavlovic Stiller, unser Szenario, das wird nicht eintreten, weil die sich auch zu ähnlich sind. Also inzwischen muss ich sagen, sehe ich es auch ähnlicher. Ich hatte Stiller für mich immer so als auch so schon auch einen sehr robusten Zweikämpfer im Kopf, aber wenn ich das vergleiche mit anderen, ist er nicht so der Balljäger, den du brauchst. Und dieses, ich weiß nicht, Martin, hast du es nicht irgendwann mal gesagt, Jäger und Sammler auf der Doppelsechs versuchst du so zu haben? Also einen, der eher so im Passspiel gut ist und einer, der die Bälle abfängt und eben die Holding Six ist, wie auch immer man es nennen will, ist ja völlig egal. Da würde ich jetzt dann schon auch ehrlich gesagt eher Metscher und Pavlovic sehen, obwohl ich bei Metscher auch echt Bauchschmerzen habe. Und zwar jetzt nicht nur, wenn es um nicht sportliche Dinge geht, sondern auch, wenn es um sportliche Sachen geht. Hast du da Gedanken zu, Martin, zur Besetzung der Doppelsechs?
Ja, also wie gesagt, ich bin grundsätzlich kein großer Metscher-Fan, auch wenn natürlich so die grundsätzlichen Anlagen, die er mitbringt, technisch, athletisch, die sind natürlich komplett nicht verhandelbar, dass das extrem gut ist. Aber du hast halt immer ein bisschen das Risiko, dass er zum Beispiel einen Querpass vom Außenverteidiger bekommt und denkt, jetzt wäre noch eine geile Idee, den einfach durch meine Beine rollen zu lassen. Und dann steht hinter ihm ein Gegenspieler. Also es würde Toni Kroos wahrscheinlich nicht passieren.
Ja, er ist in der Vororientierung erstaunlich schlecht, finde ich ehrlich gesagt. Also er checkt eigentlich nicht so automatisch mit Schulterblick immer, wo alle sind.
Ja, Dinge checken auf dem Feld ist generell so ein... Ist natürlich schwierig in der Position. Ne, da ist, also ich glaube, es ist wirklich ein bisschen schwer zu beurteilen, weil du immer dann so ein anderes... Wie sich die Schwächen auswirken der Spieler, ist so unterschiedlich, wenn die Schwächen so unterschiedlich sind. Bei Stiller sind es relativ klar athletische Schwächen, bei Metscher sind es relativ klar taktische, teilweise auch psychologische Schwächen, weil der auch manchmal so einfach eine Weile so ein bisschen sich ausklingt aus Spielen, glaube ich. Und das hat halt ganz unterschiedliche Wirkungen. Deswegen finde ich, ist es schwer vergleichbar. Ich weiß nicht, ob Nagelsmann überhaupt Stiller in dieser Rolle überhaupt sieht oder ob der, weil zuletzt hat er ja für Pavlovic diese zentrale Sechs gespielt und da hatte sich Nagelsmann, glaube ich, positiv drüber geäußert. Deswegen vermute ich, dass Stiller einfach der Pavlovic-Backup ist und dann wahrscheinlich es um Goretzka gegen den Mecher geht und Groß wohl beide Rollen spielen sollen kann. Ist das eine Grammatik? Ich weiß es nicht. Also Groß, glaube ich, kann die zentrale Rolle spielen und kann auch diese seitliche Rolle spielen. Und ich weiß aber nicht, wie hoch er eingeschätzt wird an der Stelle. Und ja, es gibt, ich würde sagen, von den 3,5 Varianten, wenn Stiller nicht wirklich eine ist, gibt es keinen, der sich so unheimlich aufdrängt. Aber nach dem Spiel denke ich mal, würde ich wohl ein Matcher vorne sehen.
So sieht's
aus. Hat vielleicht auch hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass Undaf in der von Anfang an gespielt hat, anstatt Havertz, der ja eigentlich gesetzt sein wird.
Dass man Matcher gewählt hat, meinst du?
Mhm.
Ja, ich meine, ich fand es interessant.
Weil Havertz, also klar, Undaf, Havertz ist ja ein ganz anderer Stürmer und der kann ja einfach alles. Und ja, vielleicht ist der, weil der auch einfach viel mehr Läufe macht und viel mehr Anteil am Spiel hat, als es Undaf hat.
Ja, ich meine, es war interessant, wie sich Undaf hat fallen lassen, aber ja eigentlich eher, wenn er es getan hat, eher so in der linken Halbspur. Und ehrlicherweise muss ich sagen, also Dennis Undaf ist zwar einer der Gewinner dieses Spiels, 2 Tore, 1 Vorlage, aber ich fand ihn eigentlich relativ unbeteiligt in ganz vielen Phasen des Spiels.
Du bist ja wie Nagelsmann hier nach dem, was war es, Ghana-Schweiz-Spiel.
Ja, aber bei mir ist es nicht, weil ich beleidigt bin.
Er hat auch nur 60 Minuten durchgehalten übrigens.
Ja, ja.
Das Spiel gibt also Nagelsmann komplett recht eigentlich.
Ja gut, wobei, ja, wurde er dann noch gefoult bei seinem Tor. Und das Tor musste erstmal schießen, während du noch so gefoult wirst. Aber also deswegen, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das quasi jetzt eine Rolle spielt bei der Besetzung der Doppelsechs, wer vorne drin steht. Aber ich weiß nicht, Martin, wie du es siehst.
Ich habe jetzt auch den Zusammenhang, also was ist
ich
denn
wollte
genau
über Kai Havertz reden, ganz einfach.
Du wolltest über Kai Havertz.
Und das ist ja völlig fair.
Würde ich auch lieber an der Stelle nach dem Spiel gestern. Er hat ein gutes Champions League Finale gespielt, mittelkurz davor zum zweiten Mal in seiner Karriere das Siegtor in einem Champions League Finale zu schießen. Das wäre auch, nachdem wie viel Shit der abkriegt und immer, ja, wir brauchen Stürmer und dann, das wäre lustig, wenn man jetzt, na gut, wir haben jetzt zumindest einen, der schon zweimal das 1-0 in dem Champions-League-Finale geschossen hat und der trotzdem kein Stürmer ist und nicht ausreichend und vielleicht nehmen wir doch lieber Füllkrug nochmal mit. Havertz wird kommen und deswegen wird Undaf wahrscheinlich trotz seiner beiden Tore dann auch nicht wirklich. Also, oder, ja, Havertz hat ja zuletzt auch rechts außen gespielt. Das wäre ja jetzt die nächste Baustelle. Wie fandet ihr Lennart Karl? Ist das eine Startelf-Option? Wenn nein, wer dann?
Er war halt an jedem Tor beteiligt, ne? Das,
Echt?
Ja.
Oha.
Lennart Karl hat sich quasi ein Denkmal gebaut mit diesem Spiel. Also ich bin ehrlich gesagt da so ein bisschen hin und her gerissen, weil der Max in mir, der einfach Spektakel sehen möchte und der auch sehr darauf steht, junge Spieler zu sehen, der will Lennart Karl immer spielen sehen, weil der einfach Dinge tut und manchmal auch überraschende Dinge tut, weil es vielleicht auch manchmal gar nicht immer die schlauesten Lösungen wären, aber das ist ja genau das, was man braucht, weil in den NLZs kriegen die alle immer die schlauesten
Lösungen.
Ja, wirklich, weil in den NLZs kriegen sie immer die vermeintlich schlauste Lösung beigebracht und deswegen ist aber alles total berechenbar. Ja. Und du brauchst, also Lennart Karl hatte heute einen Moment, da war er an Maruta schon vorbei und nimmt trotzdem nochmal den Kontakt zur Grundlinie. Das hat eigentlich gar keinen Sinn ergeben, aber es war total gut. Oder auch den Schuss aus spitzem Winkel, wo er an den Pfosten schießt.
In dem Moment habe ich das, da hatte ich genau den gleichen Gedanken, den du gerade geäußert hast. Das war so ein schönes Beispiel für so divergentes Denken. Dass du normalerweise in diesem Winkel so ein bisschen, also Wirtz zum Beispiel wäre aus dem Winkel, würde Wirtz immer sagen, okay, ich muss den Pass in die Mitte finden.
Genau, ja.
Und Karl ist halt so völlig random. Ah, Moment mal, kann ich da nicht einfach, steht ja nicht,
ich nehme
ist da nicht 10 Zentimeter Platz neben dem Fuß, da kann ich doch vorbeischießen.
Mit meinem schwachen rechten Fuß, genau.
Und ja, genau,
einfach.
Genau. Ja.
Also deswegen.
Und das hätte klappen können, so. Das war eine viel bessere Option, als man jetzt von Weitem gedacht hätte, hat man dann in der Zeitlupe gesehen.
Genau, und das meine ich eben, und der Teil in mir, der will Lennart Karl auf jeden Fall spielen sehen. Aber es gibt auch den Teil in mir, der glaubt, also es gab so diese eine Szene, wo er einen Fehlpass spielt und dann rennt er dem Finnen, der den Ball abgefangen hat, hinterher und grätscht den Ball dann wieder ins Aus. Also er macht es dann selber wieder aus, kriegt auch irgendwie den Beifall dann des Publikums, lustig, du kriegst einen Beifall für einen Fehler, den du selbst verursacht hast und dann wieder wettgemacht hast, aber ist ja
das ist nett. Deutsche Fußballkultur.
ist es wahrscheinlich wirklich.
Man muss seine eigenen Fehler korrigieren. Ja, vor allem mit einer Grätsche. Besser als keine Fehler machen.
Vor allem mit einer Grätsche. Aber ehrlicherweise habe ich da auch gedacht, ich weiß, dass es ein bisschen ungerecht ist, weil da kann jetzt auch Lennart, er darf ja noch Fehler machen, er ist jung. Aber da dachte ich mir auch so, boah, wenn das jetzt gegen jemand anderen passiert wäre, dann wäre hier der Angriff aber ganz anders gerollt, weil es einfach ein sehr, sehr einfacher Fehler war. Aber eigentlich, Caro, wir haben ja auch schon ein bisschen vor der Sendung über Lennart Kahl gesprochen. Es ist halt auch die Frage, wie man die Alternativen im Kader so bewertet, ob du Lennart Kahl starten lassen würdest. Willst du dich bei allen VfB-Fans unbeliebt machen und jetzt sagen, für dich ist Lennart Kahl klar vor Jamie Leveling? Go, Caro.
Ich hätte jetzt was anderes eher gesagt, und zwar, du hast die Szene angesprochen in der 8. Minute, wo Brown, Wirtz und Undav vorne die erste richtig gefährliche Chance kreieren. Aber davor lief eigentlich jeder Angriff relativ gleich ab mit Kimmich und Karl. Und wenn wir darüber sprechen, dass die Mannschaft, dass die größte Baustelle ist, dass die nicht eingespielt sind und dass es keine Automatismen gibt, also das läuft wirklich wie im Schlaf. Wenn du Tah, Kimmich und Karl im Zusammenspiel hast, da ist jetzt nichts Gefährliches raus entstanden. Aber das sind natürlich Automatismen. Und ich hätte jetzt, ich meine, wir haben gesehen, wer eingewechselt wurde für Lennart Kahl, und das war nicht Jamie Leveling, sondern Leroy Sané. Ja. Und ich glaube, dann ist da auch die Ordnung relativ deutlich, ne? Also.
Stimmt, du hast ja recht. Stimmt, der ist. Ja, gut, aber zu Leroy Sané will ich mich nicht weiter äußern. Ich habe das Gefühl, dass ich dazu alles gesagt habe.
Jamie Leveling ist der Deutscher, der wie ein Brasilianer ist. Brauchst du das für deine Reddit-Aufgabe, Martin?
Nee.
Ich spiel
Was
auf das,
hast du gerade gesagt?
Ich spiele auf Jamie das Instagram-Profilbild an. Habt ihr das nicht mitbekommen?
Ach so, nee. Hab ich nicht mitbekommen.
Ja. Mensch, guckt euch das mal an. Alle, die sich das nicht angeguckt haben.
Ja, okay, alles klar. Also das muss nebenher noch recherchiert werden. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, aber ich bin froh, dass du es nicht sportlich gemeint hast. Martin war auch schon gerade am Geschütze hochfahren.
Jetzt hätten wir beinahe das erste Mal einen richtig handfesten Streit hier gehabt. aber klär das vielleicht auf, warte, ich klär's auf, damit die Hörer das nicht alle selber nachgucken.
Ich hab's auf das Bild.
Ich dachte, das hätte jeder mitbekommen.
Nein, ich hab's nicht mitbekommen.
Okay, das ist ja geil. Das ist eine, Jamie Leveling hat als Instagram-Profilbild ein Bild von einer Mischung aus seinem Gesicht und dem 2002er Ronaldo mit dem Front-Spoiler.
Wisst ihr noch, warum Ronaldo das damals gemacht hat? Es war nicht, weil er schlechten Geschmack hatte.
Das wusste ich noch nie, warum er das gemacht hat.
Seine Oma hat damals schon so schlecht gesehen, dass sie ihn nicht mehr erkannt hat. Und deswegen hat er sich eine Frisur gemacht, die ja beispiellos hässlich war. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Mit der sie ihn aber erkannt hat. Weil niemand hatte vorne ein Haardreieck und ansonsten eine Glatze. Also, ich hoffe, dass das jetzt nicht ein Urban Myth ist, den ich hier weiter verbreite, aber ich bin mir ziemlich
aber das sicher. Aber so schätze ich den Dicken eigentlich auch ein.
Man soll ihn nicht.
Wir nennen die Spielverlagerung intern nur der Dicke.
Ach, das ist, na. Ja, da könnte ich jetzt ein anderes Thema aufmachen. Aber okay.
Okay. Sehr, sehr liebevoll.
War so schön hier gerade.
Aber wirklich. Also, Lennart Kahl, eigentlich super Spiel gemacht. Leroy Sané ist sein Rivale Jamie Leveling Backup für beide. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Ranghierarchie. Wollen wir noch über Nathaniel Brown versus David Raum sprechen, Caro? Hast du da einen Favoriten? Weil du hast ja vorhin schon gesagt, wie unterschiedlich sie eigentlich sind. Und David Raum hat natürlich auch den Nachteil, dass wir ihn jetzt eine ganze Weile nicht mehr gesehen haben, weil er verletzt ausgefallen ist in der Schlussphase der Bundesliga-Saison. Aber man weiß ja sehr genau, was man von ihm bekommt. Und ehrlich gesagt, Nathaniel Brown, bis auf den einen Fakt, dass er im Grunde keinen einzigen Pass nach vorne gespielt hat, ich werde euch seine Passmap gleich nochmal hier schicken in unsere Gruppe, dann könnt ihr es euch angucken. Das ist tatsächlich, das muss man einmal noch kurz erwähnt haben, aber ansonsten, tolles Spiel gemacht.
Auf jeden Fall. Ich glaube, du hast den Grund schon angesprochen, warum Brown gestartet ist und nicht Raum. Und das hat mit dem Saisonendspurt zu tun. Und man darf aber sich nicht von der Frankfurter Saison darüber hinwegtäuschen lassen, dass Nathaniel Brown eine tolle Saison gespielt hat. Und das könnte theoretisch einer dieser Spieler sein, die so während der WM begeistern, so ganz vorsichtig formuliert, weil der ist schnell, der geht viel in die Tiefe und er ist einfach viel, viel offensiver, und das meinte ich mit, an der Aufstellung lässt sich irgendwie eine klare Marschrichtung ablesen, die gut zu den Stärken von Deutschland passt. Und was Brown, finde ich, nämlich auch hat, ist diese Unbekümmertheit im Spiel. Und davon hatte er auch einige Szenen, die Spaß gemacht haben. Keine Ahnung, gibt es in der Statistik, die du reinschickst, auch eine dazu, wie oft er mit der Hacke den Ball gespielt hat?
Nee, wurde leider nicht.
Ja, das ist halt so ein bisschen Thema Spaßspiel. Und vielleicht ist das auch natürlich ist das einer der Gründe. Aber mir hat das gut gefallen. Und ich glaube, dass du einen David Raum dann in so, kommt aufs Spiel drauf an, ob du jetzt so einen Leader auf dem Platz brauchst, oder um dieses Wort nochmal zu nehmen. Also es sind zwei starke Optionen. Ich finde, find das gar nicht so schlecht, dass man da so zwei recht unterschiedliche, aber auf ihre Art starke Spieler hat.
Also ich mochte halt das Zusammenspiel zwischen Brown und Wirtz sehr. Vor allem, weil, also Wirtz hat ja logischerweise die Tendenz, vom Flügel dann aus Tempo aufzunehmen und am Strafraum entlang oder in den Strafraum reinzugehen. Und da musst du dann ja eine Entscheidung treffen. Läufst du ihm einen Raum frei? Bietest du ihm den tiefen Pass an, indem du eben in die Tiefe startest? Oder, und das hat Brown nämlich auch relativ oft gemacht, auch deswegen sieht seine Passmap wirklich ein bisschen unspektakulär aus, so ehrlich muss man sein, sicherst du ab, hinter Wirtz. Und das, finde ich, hat er echt gut gemacht. Also, ich weiß nicht, Martin, wie du das gesehen hast, aber so dieses Überladen der linken Seite, dann auch mit Schlotterbeck, der noch mit dazu kam, und dann hattest du da eben Schlotterbeck, Wirtz, Brown und meistens noch Musiala mit dabei. Wir haben ja eh schon bei der EM damals schon drüber gesprochen, je näher Wirtz und Musiala beieinander spielen, desto interessanter kann es werden, weil es schwieriger wird für die Gegner. Das hat ja schon ganz gut funktioniert, und meiner Erinnerung nach hat es David Raum immer ein bisschen konservativer gespielt, ein bisschen berechenbarer.
Ja, zuletzt hat er das auch so, also zumindest erstmal diagonal gespielt. Raum ist ja von der Anlage her eine ganz klassische Schiene, der einfach die Breite hält und dann zur Grundlinie geht. Hat es zuletzt aber dann auch schon in dieser diagonalen Rolle gemacht und hat das, finde ich, überraschend gut hinbekommen auch. Ich glaube trotzdem, dass es nicht im gleichen Maße seine Stärke ist. Brown ist natürlich in diesen kleinräumigen Kombinationen, Drehungen mit Ball und so, ist ja besser. Ich würde mich generell, ich mag Brown super gerne, auch nochmal hervorheben, sein Defensiv-Zweikampf, wie krass, der ist da so auf Spannung, der hat da so eine große Frequenz in Schritten und ist so gut darin, immer wieder so seine Position so ein bisschen anzupassen und immer einen guten Abstand zum Gegner, ist immer auf Sprung irgendwie in den Zweikampf, aber auch so, hat auch so eine geile Athletik, dass der so auf hohem Tempo immer so kleine Anpassungen seiner Position machen kann. Also irgendwie auch, er hat auch in so eine, ist so eine coole Aktivität und ist so cool vielseitig. Und also so in jeder Hinsicht, ich mag den sehr gerne als Spieler und schaue den gerne zu und ich freue mich, wenn er in der Startelf auftaucht. Wenn Raum auftaucht, glaube ich, weiß man auch warum. Und das ist vielleicht auch in bestimmten Situationen vielleicht sogar auch die bessere Wahl. Vielleicht auch noch generell die bessere Wahl, weiß ich nicht. Schwer zu sagen, wie dann die Effektivität wirklich im Angriffsdrittel dann ist, im direkten Vergleich so. Da hat halt Raum diese klaren Aktionen zur Grundlinie, Hereingaben und so. Das ist halt auch ein Element, was wertvoll ist. Ich hatte gerade die Idee, ob man nicht gegen eine Fünferkette mit Brown spielt und gegen eine Viererkette mit Raum, weil in der Viererkette hast du häufiger diesen Moment, dass der Außenverteidiger innen gebunden ist und wenn dann dein Außenverteidiger überläuft, dann ist der halt frei auf der Seite so. Also dass du den Gegner in der Mitte zusammendrücken kannst und dann die Seite frei ist, wo dann Raum einfach dann zur Grundlinie halt durchgehen kann. Und gegen eine Fünferkette musst du mehr überlegen, wie du irgendwie von den Seiten direkt ins Strafraumzentrum irgendwie reinkommst, diagonal, wo dann Brown wahrscheinlich nützlicher ist. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Wirtz standardmäßig links außen spielt und nicht linke 10. Ne? Also das ist ja, eigentlich ist es ja ein kompletter No-Brainer zu sagen, Brown oder Raum machen linke Schiene und dann ist Wirtz eingerückt in dieser linken 10er-Position. Warum hat man das überhaupt gewechselt? Wenn man das den Boulevardmedien jetzt steckt, dass das eigentlich eine kuriose Idee ist, dann ist das wahrscheinlich... Könnte man daraus auch ein Riesenthema machen.
Aber ist es so kurios? Ist es nicht eigentlich logisch? Und Slot hat es ja auch gemacht mit Wirtz. Also er kriegt halt da mehr Bälle, weil er halt leichter sich freispielen kann und er kann Tempo aufnehmen. Und
ja, du kannst auch sagen, spielst du als Innenverteidiger. Ja, aber er ist halt trotzdem Zehner. Also warum spielt der Zehner nicht als Zehner, sondern auf der Position, die eigentlich, wo du eigentlich eine Schiene hinstellst? So. Also der Grund ist das so, was du sagst, ne? Der kriegt mehr Bälle, kann den Angriff quasi anleiten, und du hast mit dieser überkreuzenden Bewegung innen, hast du halt die gefährlichere, im Grunde der Gegner wird immer erst die gefährlichere Position verteidigen, das ist die innere, und damit dann schiebst du dort einen Spieler rein wie Brown, der dann 2-3 Gegenspieler bindet, und über diese Dynamik kriegst du dann diagonale Angriffe nach innen angeleitet und wird's setzt dann die Bewegung nach innen fort und kommt quasi später erst in diese Räume, in die er eigentlich will, rein. Und dann hast du ihn quasi doppelt genutzt. Du hast ihn als denjenigen, der den Angriff eingeleitet hat. Und du kriegst ihn später aber trotzdem noch in die Zehnerposition.
Ja, ist Juri Knorr quasi, ist ein Rückraumspieler, wie im Handball. Da machst du es ja genau so.
Aber auch ähnliche Logik könnte man sagen wie Kane, wo wir auch letztens drüber geredet haben, so warum ist Kane die ganze Zeit auf R6? Mhm. Du bist in einem Sturmzentrum, aber der kommt ja dann wieder im Sturmzentrum und hast ihn eigentlich zweimal eingebunden. Das ist so ein Erklärungsansatz dafür. Wie kam ich jetzt drauf?
Wir kamen eigentlich über Brown und dass du gesagt hast, Brown eher gegen Fünferketten, Raum eher gegen Viererketten.
Ja. Was ich dagegen anführen würde, ist, dass mein Urteil über Danny Brown beruht jetzt nicht darauf, wie er gegen Topi Kaskinen aus der finnischen Nationalmannschaft ausgesehen hat, sondern gegen Michael Olise beim Spiel gegen Bayern.
Finde ich ein bisschen respektlos gegenüber Topi Kaskinen, aber.
Musste ich auch tatsächlich kurz nachgucken.
Hey.
Ich nicht.
Okay, aber. Wir müssen jetzt ja auch nicht jede Position hier durchgehen. Ich glaube, das sind schon die wichtigsten gewesen. Gibt's ansonsten, wenn wir jetzt uns auch vielleicht von diesem Spiel lösen, müssen wir aber auch nicht. Ich meine, wir haben jetzt noch einen Test in den USA gegen die USA. Das wird natürlich nochmal ganz anders. Während jetzt gerade Deutschland gespielt hat, haben auch die USA gespielt. Als ich zuletzt geguckt habe, 2-1 geführt. Maurizio Pochettino mit einem riesigen Laptop Anweisung gegeben im Drinking Break. Und ich habe gelesen bei einem amerikanischen Journalisten, dass das Problem in den letzten 3 Spielen jetzt für die USA war, dass immer ab der Trinkpause es schlechter war, weil die Gegner was angepasst haben, was nicht funktioniert hat und darauf Pochettino nicht mehr reagieren konnte, bis dann eben erst Halbzeit war. Da können wir mal drauf achten im Deutschlandspiel. Aber Martin, hast du noch gerade übergeordnete Themen oder würdest du sagen, naja, wir haben jetzt ein paar Eindrücke bekommen, die haben wir gerade besprochen, schauen wir halt mal, wie es gegen die USA läuft und dann geht's halt erst los.
Ich habe eine Frage, auch wenn die vielleicht, obwohl ich vielleicht einfach nur unterinformiert bin.
Welcher
an der Stelle.
Engländer spielt aber am Brasilianisten? Oder ist das, also ist das so eine Frage wie aus dem Vorgespräch?
Schreibt's in die Kommentare. Welcher Argentinier spielt wie ein Spanier? es ist Eva Banega, dumme Frage. Nein, wer ist denn der Kimmich-Ersatz?
Der gibt's nicht.
Braucht man nicht?
Leveling im
Zweifelsfall. Weil man sagt, Kimmich spielt eh auf jeden Fall 100%.
Oder
aber dann hast du das System doch geändert.
Ja, oder halt Tash, Lotterbeck verschiebt ist er es, irgendwie so. Er gambelt einfach, oder?
Oder es ist Ciao. Oder es ist Rüdiger. Nein, der gambelt doch nicht. Du gambelst doch nicht bei so vielen Spielern. Also du nimmst doch nicht für jemanden überhaupt keinen Ersatz mit.
Also.
Groß?
Caro, im Grunde hat er das doch eigentlich bei der Nominierungs-PK ungefähr so gesagt, oder?
Ja, ich habe die Nominierungs-PK gesehen ich würde da Max zustimmen und auch einfach aus dem Grund, wie willst du denn überhaupt Kimmich ersetzen?
Es muss ja einer da spielen.
Ja, aber dann auf eine andere Art und Weise und dann stellst du die Doppelsechs wirklich um und dann spielt Matcher wirklich nicht mehr.
Also ich habe jetzt mal das Zitat rausgesucht, was er auf der PK gesagt hat. Er hat gesagt, dass es mehrere Optionen gäbe, klar, was soll er auch sagen. Zitat, es hängt davon ab, wie die Situation im Spiel ist, wie die Situation in der Gruppenphase oder in einem K.O.-Spiel ist, wie das Ergebnis ist, ob das im Spiel oder vor dem Spiel passiert. Es gibt verschiedene Optionen, offensivere Optionen oder einen Tick defensivere Optionen. Also es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich euch diese 30 Sekunden geklaut habe, aber das war halt genau das, was er gesagt hat. Und, so, und dann hat er aber gesagt, Zitat, es gibt nicht diesen klassischen Rechtsverteidiger-Backup.
Okay.
Ja.
Und er habe das aber auch bewusst gewählt, um auf einer offensiveren Position ein anderes Profil mitnehmen zu können. Ich kann nur so viel verraten, dass, sollte Joshua mal was passieren, wovon wir nicht ausgehen, nicht alles zusammenbricht, sondern wir schon Ideen haben, nur die sind vielfältig und nicht nur auf einen Namen zu reduzieren, Martin. So.
Und in der Zeit hätte er einfach die drei Namen nennen können. Aber okay, dann ist es wahrscheinlich entweder Ciao oder Groß oder du spielst. Oder du kippst das System, hast Leveling, schiebst Leveling hoch oder schiebst Brown, so wie Riera, schiebst Brown quasi diagonal rein von Rechtsverteidiger.
Achso, du meinst, links, du redest gerade vom Aufbau gerade, du redest jetzt gerade nicht vom Verteidigen. Ja, okay, alles klar. Ich war gerade ein bisschen schockiert. Ja.
Und hast dann als Linksverteidiger zum Beispiel Schlotterbeck, der dann im Dreieraufbau wieder auf seine Position kommt.
Genau.
Weil du die Viererkette nach rechts hochschiebst, anstatt nach links.
Du rein theoretisch, also wenn es jetzt um Spielaufbau geht, finde ich es ehrlich gesagt am unproblematischsten, weil da kann auch einfach Pavlovic rauskippen und Brown rein. Ist eigentlich vielleicht sogar das Naheliegendere von dem Spielerprofilen her, weil Brown genau das linke Sechs im Aufbau schon mal gespielt hat bei der Eintracht und Pavlovic, ob der rechts rauskippt oder auf der Sechs mit aufbaut, macht für ihn nicht so den großen Unterschied. Ich finde es tatsächlich eher gegen den Ball in der Defensivformation ein bisschen schwieriger, wie du es da machen würdest.
Ich glaube auch, dass Nagelsmann Kimmich noch nie ausgewechselt hat.
Er geht natürlich auch davon aus, dass der durchspielt. Also ist ja auch schön, dass er sagt, dass sie nicht mit einer Verletzung von Joshua Kimmich planen. Das ist gut zu wissen. Aber es ist schon, aber es wurde ja auch bei der, nach der Nominierung ja dann thematisiert. Nicht so sehr natürlich wie die Torhüterfrage, ist ja klar. Und nicht so sehr wie der ein oder andere Stuttgarter oder Kölner, der zu Hause geblieben ist. Aber dass er da voll ins Risiko geht. Ich fand andererseits, muss ich aber sagen, den Gedanken auch interessant, den Christoph Kramer hatte, dass er hat quasi eine Elf präsentiert, die so nicht spielen wird, aber da hat er vier Innenverteidiger hinten reingestellt. Und seine Argumentation war, alle Weltmeister zuletzt haben nicht mehr als 3, 4 oder sogar im einen Fall nur 2 Gegentore kassiert. Also, dass man es eben mehr von der Defensive her denkt. Aber ich fürchte ehrlich gesagt, dass dafür die Defensive Deutschlands einfach zu schlecht ist. Fängt bei der Torhüterposition an, egal wer spielt, und geht dann über die Reihe vorher weiter. Wahrscheinlich kann Deutschland so nicht spielen. Wahrscheinlich werden sie deswegen auch irgendwann ausscheiden. Und dann ist das halt so.
Ja.
Tja, da haben wir es ja, oder? Wollt ihr noch über Baumann Neuer sprechen? Oder sparen wir uns das für später auf, wenn Manuel Neuer sich völlig überraschend in der Wade zwickt nach dem zweiten Gruppenspiel und Olli Baumann dann doch spielt?
Warten wir erstmal ab, ob Manuel Neuer überhaupt spielt, oder?
Ist es nicht schön, dass wir
ansonsten gibt es da aber auch zahlreiche Optionen, die man durchdenken kann. Das hängt dann auch von der Situation ab und wir können auf jeden Fall sicher gehen, dass nicht alles zusammenfällt, nur weil Manuel Neuer sich verletzt.
Ah, du hast Julian Nagelsmann gerade zitiert. Du warst bei uns kurz weg, aber deswegen haben wir nicht gelacht. Aber die Hörerinnen und Hörer, die werden den Gag sofort gecheckt haben. Was meint ihr?
Ja. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich vorher überlegt habe.
Sehr gut.
Und zwar, ich weiß nicht, wie viel Jürgen Klinsmann. Oh, da ist Martin weg.
Jetzt ist er wieder.
Nee, ich bin da.
Ich weiß nicht, wie viel Jürgen Klinsmann in Julian Nagelsmann oder auch in euch beiden steckt. Aber ich habe heute gelernt, dass heute ein sehr mächtiger Vollmond ist, an dem man Sachen verbrennen soll, die man loslassen will. Was würdet ihr denn Julian Nagelsmann raten, auf einen Zettel zu schreiben und zu verbrennen?
Die Socken, die ihm Olli Baumann geschenkt hat. Ist die Antwort aus meinem tiefsten Inneren, wenn ich nicht drüber nachdenke.
Ist jetzt komplizierter, als ich gedacht hätte. Wir können es auch echt ganz auch einfach so sportjournalistisch formulieren.
Ich möchte Max Antwort bitte hören.
Diesen krankhaften Ehrgeiz, es allen zeigen zu wollen. Davon sollte er loslassen. Julian Nagelsmann erinnert mich in manchen Bereichen an den jungen Jupp Heynckes, den ich mir aber ehrlicherweise angelesen habe. Also ich habe ihn damals nicht erlebt, weil dafür bin ich selber leider zu jung. Aber nach allem, was ich gelesen habe, war das Problem seiner frühen Trainerstation, als er in Deutschland war. Dass er es zu sehr beweisen wollte, dass er überhaupt nicht locker lassen konnte. Und das ist jetzt nicht so komplett 1:1 auf Julian Nagelsmann übertragbar, weil im Zweifel lässt er ja zu locker und macht dann direkt nach dem Ausscheiden schon den Weltmeisterspruch und so weiter, den wir immer hier im Intro hören. Aber das ist das, was mich auch inzwischen unglaublich einfach nervt, dass Julian Nagelsmann es, also er kann Dinge auch nicht stehen lassen. Ich finde, er hält es nicht aus, wenn Leute es anders sehen, weil er von sich ganz fest überzeugt ist, dass er die beste Lösung hat für alles und dass er es sowieso am besten weiß. Und ich verstehe, wo das herkommt, weil er weiß es auch oft besser als wir alle oder viele, denn er ist ein Fußballfachmann. Aber ich glaube, dass aus dieser Haltung heraus, die sich bei ihm entwickelt hat, auch wahrscheinlich, weil ihm manchmal ungerechte Kritik zuteil wird und so weiter und so fort, das gehört zur Stellenbeschreibung als Fußballtrainer mit dazu, wenn du eben an den Stationen bist, an denen er bisher war. Aber ich habe den Eindruck, dass er es unbedingt beweisen will und dass er quasi diesen, psychologisch gesehen, diesen Schmerz über die nicht erfolgreiche eigene Fußballkarriere, durch Verletzung wurde er gebremst, jetzt quasi mitgenommen hat in eine Trainerkarriere. Und meine, einfach nur von draußen Sicht ist, du kannst nicht mit dem Ehrgeiz des Spielers eine Trainerkarriere machen. Das funktioniert nicht. Da machst du zu viele Dinge kaputt. Und du musst nämlich, zu oft ist es quasi wichtig, dass du ein gutes Vorbild bist, weil du lebst quasi vor, wie du möchtest, dass die Gruppe, für die du zuständig bist, agiert. Und da macht er Fehler nach Fehler nach Fehler, meiner Meinung nach. Und ich glaube, es kommt aus diesem Ehrgeiz. Aber es ist ein bisschen übergriffig, so über jemanden, ich kenne ihn nicht persönlich, deswegen, ich weiß nicht. Aber es ist einfach nur mein Eindruck. Es ist nur mein Eindruck.
Ich kenne es ihm scheißegal, der ist nur Nationaltrainer geworden, damit er nicht mehr jeden Tag so viel arbeiten muss.
Martin.
Der ist nur so, der guckt jeden Tag nur auf Kontostand und ist so, ja geil. Komplett falsch charakterisiert.
Wie ich einfach versuche, mit jeder Silbe hier abzuwägen und nicht zu sehr drauf zu hauen. Und du machst dann einfach das Stammtischargument. Der verdient so viele Millionen. Naja, gut.
Nein. Das ist nur meine Gegenzeichnung, das komplette Gegenteil. So, das ist ihm überhaupt nicht um. Es geht ihm überhaupt nicht um Ego. So, es ist einfach nur so. Der schaukelt komplett Eier. So ist so mein Gegen.
Mehrzweckeier. Sollte Jugendwort des Jahres werden. Wenn ihr es nicht versteht, dann seid ihr nicht genügend auf Reddit unterwegs.
Ja. Ich glaube, ich möchte was Ähnliches, so halb Ähnliches sagen, was vielleicht auch, wo vielleicht die, auch ein andere Trainer hier und da sich was abschneiden können, nämlich generell weniger in irgendwelchen, also so Fragen, die man einfach beantworten kann, nicht so zu beantworten wie Fragen, die schwer zu beantworten sind. Sagen wir es mal so. Oder mehr Stammtisch wieder ausgedrückt, nicht so viel wie ein Politiker zu reden. Sondern wenn dich jemand fragt, wer spielt, wenn Kimmich ausfällt, dann sagst du entweder Groß oder Ciao oder Brown spielt auf rechts. Und du sagst nicht, das müssen wir aber links und dann haben wir auf jeden Fall und dann können wir rechts. Und es gibt Szenarien und noch mehr Szenarien. Und wenn man genug Szenarien, dann kommt man irgendwann zu einem. Nein, es gibt Antworten auf diese Fragen. So, du musst kein Märchen erzählen an der Stelle. So, ich glaube, das wäre vielen Leuten auch irgendwie angenehm, wenn der Bundestrainer, wenn er gesagt hat, wer spielt links, dass er sagt, links spielt David Raum, und dass er nicht sagt, ja, es gibt viele verschiedene Spieler mit vielen Profilen, und da müssen wir je nach Fitnesssituation im Gegner anpassen, je nachdem, was unsere Struktur hergibt, und so. Also, als jemand, der selber sehr, sehr viel redet, muss man, glaube ich, aufpassen, dass man nicht nur deshalb viel redet, weil man immer viel redet, weil das einfach so dein Duktus irgendwann ist. Sondern wenn man was schnell sagen kann, sag's einfach doch schnell.
Keine Sorge, Martin, der neueste Trend im Medientraining ist, so sich zu verhalten, als hätte man kein Medientraining gehabt.
Ah, gut. So, Caro. Ja. Aber jetzt will ich auch unbedingt wissen, was du denn gerne hättest, das im Feuer verbrannt wird.
Ja, gute Frage. Ich hätte eigentlich noch eine nächste Frage gehabt. Ich glaube, bei mir ist es so eine. Ja, ich eher so ein Meta-Ding, dass ich mir eine klare Spielidee, dass man eine klare Spielidee auf dem Feld sieht, und zwar eine, wo die, ach, das klingt so blöd, aber die sich die Leute gerne angucken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland diese WM erfolgreich, sehr erfolgreich bestreitet, ist sehr gering. Ich habe mir versucht, den Turnierbaum anzugucken, und wenn ich das richtig sehe, dann könnte man schon im 16-Finale, was wirklich eine Silbe zu viel hat, um da mit Würde ausscheiden zu können, gegen Holland spielen oder auch gegen Norwegen, die jetzt auch nicht so übel sind. Und dann wartet spätestens im Achtelfinale Frankreich, wenn ich mir das richtig angeguckt habe. Ich glaube, da sind, also ja. Und ich glaube, jeder hat die französische Nationalmannschaft gesehen, sich einmal die Augen gerieben und dann geguckt, ob das jetzt doch tatsächlich so ist, wie es ist.
Und dann festgestellt, ach nee, das sind die Spieler, die nicht mitnehmen. Ja, genau.
Du könntest dieses, welcher Franzose spielt wie ein Argentinier, du könntest das Ganze, was du uns geschickt hast, Martin, könnte man nur mit Franzosen besetzen. Das wäre gar kein Problem.
Ja, einfach, ich glaube, das ist das Beste, was du erreichen kannst. Einen coolen, simplen Spielstil, wie es bei der Euro war, der Spaß macht beim Zugucken und wo das eine oder andere Tor bei rumkommt, weil das ist am Ende das, was Fußball-Deutschland interessiert ist, wer das Tor wann geschossen hat. Aber was im ZDF-Interview so klang, was Nagelsmann raufschreiben würde, wäre, und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, nicht so zwischendrin stehen. Also entweder sehr hoch stehen oder sich sehr tief zurückziehen. Das habe ich, bevor wir aufgezeichnet haben, mit einem Ohr noch gehört. Und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, den Nagelsmann da angesprochen hat.
Was aber ehrlich gesagt auch gerade so Standard ist. Also wir haben das zwar auch schon mal besprochen, dass sie so mittendrin standen in manchen der Spiel zuletzt. Da haben wir das auch gesagt. Aber eigentlich ist es ja Standard. Also es hat mich ein bisschen gewundert, dass das offenbar tatsächlich noch so ein Thema ist.
Ja, da zeigt sich vielleicht ein bisschen, dass er seit 2 Jahren kein Vereinstrainer mehr ist. Dass er den Standard nicht so ganz so schnell direkt auch übernommen hat. Aber ich habe das heute gedacht während des Spiels, dass das tiefe Verteidigen tatsächlich konsequenter aussieht. Also es hat mich ein bisschen an Arsenal erinnert, in der Hinsicht, dass du hast ja normalerweise dieses 4-4-2-Verteidigen. Du hast ja traditionell, jetzt sprechen wir doch nochmal über das Spiel, geisteskrank, ja, hat niemand mehr mitgerechnet. Du hast ja normalerweise in diesem 4-4-2-Verteidigen, du hast da zwei Stürmer, die so ein bisschen Druck machen, zwei Flügelstürmer, die immer so bisschen Mitte zu, bisschen auf dem Flügel helfen und dann 6, die es hinten verteidigen, was tendenziell so 4 Spieler sind, die so ein bisschen in der Luft hängen, wenn der Gegner es gut spielt. Deswegen ist dieses Mittelfeldpressing nicht mehr so effektiv, weil da zu viele in der Luft hängen, und deswegen ist so ein typisches 4-4-2 meines Erachtens auch keine gute Formation, aber so wie es Arsenal gespielt hat gestern, war es ja so, dass es eigentlich, das war eigentlich ein 6-4-0. Also da waren diese 4 Spieler, die beiden Stürmer vorne, also die Winger waren so kompakt und haben so dolle die Mitte zugemacht, dass sie eigentlich waren wie so Achter in einem 5-3-2, also eigentlich zentrale Mittelfeldspieler. Die Stürmer waren schon zurückgezogen wie Mittelfeldspieler und sind dann immer noch weiter hinten reingekippt, dass die teilweise im Grunde auf der Sechserposition verteidigt haben. Und die beiden Sechser sind nur eigentlich immer situativ wirklich Sechser gewesen, sondern total oft standen die hinten in der Kette drin, haben außen hinterm Außenverteidiger gedoppelt, so, also die waren quasi, also es war fast wie so zwei Viererketten und dazwischen zwei Libery, so.
Martin hat nicht gesagt, über welches Spiel er reden wird.
Und das war, ja, aber das war heute so teilweise so ein bisschen ähnlich. Dass auch, dass du gesehen hast, dass Undav und Musiala doch sehr weit hinten reingekippt sind, dass Wirtz und Karl auch sehr nach innen gezogen standen und die Sechser auch nach hinten reingekippt. Es war nicht ganz so krass wie bei Arsenal, aber es war schon deutlich konsequenter und es war nicht so dieses klassische 4-4-2, Stürmer hängen irgendwo zwischen Innenverteidiger und Sechser und werden dann andauernd ausgespielt, weil sie da alleine auf weiter Flur sind. Mhm. Ding, was wir jetzt eigentlich in der deutschen Nationalmannschaft irgendwie seit 15 Jahren jedes Mal sehen und was irgendwie immer so nur so halb gut funktioniert.
Ja, da bleiben wir mal dran. Caro, willst du deine zweite Frage noch stellen oder willst du sie uns nach dem USA-Testspiel stellen? Das ist dir freigestellt. Ich weiß ja nicht, wie die Frage ist.
Ich habe meine zweite Frage ganz geschickt da rein übergeleitet und das war das mit dem, ich wollte ja euch nochmal fragen zu dem Nagelsmann-Zitat.
Ah, okay.
Deswegen ist abgehandelt worden.
Fantastisch. Sehr gut. Kommt, dann würde ich doch sagen, mach mal an der.
Dann habe ich noch eine Frage.
Alles klar.
Welcher Spieler ist ein Italiener, aber fühlt sich an, als wäre er ein Holländer?
Ach.
Achso, das wollte ich eigentlich wollte ich das an die Zuhörer fragen, aber jetzt habe ich es euch gefragt.
Ja, ich.
Aber das ist schwierig.
Das ist tatsächlich nicht so einfach. Er ist ein Italiener, aber fühlt sich an wie ein Holländer.
Ja. Chiesa? Na? Na? Chiesa vielleicht?
Tonali?
Hm.
Ich sehe schon, löst Begeisterung aus, dieser Vorschlag von mir, das ist ja schön. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das jetzt fürs Hören nicht so wahnsinnig fruchtbar ist. Aber die Hörerinnen und Hörer können ja selber drüber nachdenken, wenn sie wollen. Ich werde verlinken. Ja,
haut mal einen raus.
Martin schickt mir den Link und dann haue ich den in die Shownotes. Und dann wisst ihr, was uns quasi eigentlich hier mindestens so viel beschäftigt hat wie das Spiel Deutschland gegen Finnland. Weil es Martin 30 Sekunden vor der Aufnahme uns einfach wahllos gefragt hat, welcher Baden-Württemberger spielt eigentlich wie ein Hesse?
Es ist natürlich Josua Kimmich.
Ja, wie spielt denn überhaupt ein Hesse? Wer ist denn dann der? Aber gut, das ist jetzt was anderes.
Das ist eine gute Frage.
Ich würde sagen, wir hören uns wieder am Samstag um 20.30 Uhr deutscher Zeit. Da spielt Deutschland dann schon in den USA gegen die USA. Wir werden wieder, so wie jetzt nach diesem Spiel, eine Sendung dazu aufnehmen. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Vielen, vielen Dank, Caro Kipper. Caro, danke, dass du mal wieder da warst.
Ja, vielen Dank an euch und vielen Dank für den Tipp zum Zeitvertreib von Martin.
Ja, aber wirklich, danke. Martin Rafit, wenn euch langweilig ist, dann macht erst dieses Spiel von ihm und dann könnt ihr auf die Spielverlagerung Academy gehen. Und stimmt, ihr könntet zum Beispiel, wenn ihr ihn noch mehr zum Champions-League-Finale sprechen hören möchtet, Martin, am Mittwoch ist, glaube ich, das Seminar, das du dazu gibst, oder?
Am Mittwochabend analysieren wir das Finale. Jumpt rein. Wird geil.
Wird da jeder Pass von Arsenal besprochen, weil es waren ja nur 200 in 120 Minuten?
Ich glaube, wir kriegen alle rein. Wir kriegen alle rein.
Fantastisch. Sehr gut. Danke dir, lieber Martin. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Ich sage euch an dieser Stelle schon mal, wie es während der WM wahrscheinlich weitergeht. Inzwischen steht der Plan. Also hier in diesem Feed wird es immer Sendungen geben zu den deutschen Spielen. Auch wenn alles gut geht in dieser Konstellation hier, jeweils zeitnah nach den Spielen. Und ansonsten würde ich euch noch empfehlen, den Tribünengespräch-Feed zu abonnieren, denn wir werden zusätzlich einmal hoffentlich ein Tribünengespräch zu den Umständen um die WM-Vergabe und so weiter und so fort noch aufzeichnen. Das ist aber gerade noch ein bisschen in der Schwebe. Was schon konkreter ist, ist, wir werden wöchentlich jeweils eine Sendung veröffentlichen im Tribünengespräch-Feed, vermutlich zumindest, mit einem WM-Panel. Da habe ich mir 4 Journalistinnen und Journalisten eingeladen in fester Runde, weil das ehrlich gesagt hier auch so gut funktioniert, habe ich dieses Modell kopiert. Und wir besprechen dann einmal immer am Montagnachmittag deutscher Zeit, besprechen wir einfach die Themen, die für uns wichtig sind. In Blick auf die vorangegangene WM-Woche. Das können sportliche Themen sein, das können aber auch sportpolitische Themen sein, das können auch politische Themen sein. Das entscheiden wir dann einfach spontan, je nachdem, wie uns dieses Turnier packt. Und das wird dann die WM-Berichterstattung im Rasenfunk sein. Also abonniert den Nationalteams-Feed und den Tribünengespräch-Feed. dann verpasst ihr nichts. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne unterstützen, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da gibt es einen Unterstützen-Button und da erfahrt ihr, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt oder in der Video- und der Podcast-Beschreibung. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Luca, bei Philipp aus Pöcking, bei Tillmann, bei René und bei Stechus Kaktus. Vielen Dank für euren Support. Das ermöglicht, dass der Rasenfunk Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei bleiben kann. Feedback zu dieser Folge sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr diese Folge hier auch weiterempfehlt. Wenn ihr allen Bekannten und Freunden sagt, abonniert den Rasenfunk. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald hier wieder. Bleibt oder werdet gesund und bis bald. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Psst! Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.